Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Her mit den alten Abi-Aufgaben. Das will eine Online-Kampagne erreichen. Die setzt sich dafür ein, dass sich Schülerinnen und Schüler auch ohne große Kosten und Mühen mit den Abi-Aufgaben aus früheren Prüfungen vorbereiten können. Das ist ein Thema bei uns. Außerdem hören wir nach, wie es Studierenden im Online-Studium geht und wo sie im Notfall Hilfe bekommen können. Bis drei begrüßt sie dazu am Mikrofon Regina Brinkmann. Hallo. Technisch mag das Online-Studium inzwischen ja vielerorts funktionieren. Doch was ist mit den Studierenden, die nun schon seit zwei Semestern vor ihren Bildschirmen hocken? Manche haben als Erstsemester den normalen Unibetrieb noch gar nicht richtig kennengelernt. Hinzu kommen finanzielle Sorgen, wenn Jobs wegfallen und die Nothilfe der Bundesregierung kaum die Fixkosten deckt. Eine materielle, aber auch psychische Herausforderung, vor der viele Studierende stehen. Und das nun schon seit Monaten. Was macht das mit ihnen und wo holen Sie sich im Notfall Hilfe? Axinia Weihrauch hat bei Beratungsstellen und Studierenden nachgefragt.
Heute geht's eigentlich noch gut. Jetzt mal gucken, wie der Rest des Nachmittags mit meinen Unisachen verläuft. Aber ich bin heute Abend auch mit Freunden verabredet, dass wir zusammen online uns was anschauen und dazu ein bisschen Wein trinken.
Alex ist für seinen Master im Herbst 2019 nach München gekommen. Er wohnt allein in einer Einzimmerwohnung und studiert im dritten Semester. Eigentlich heißt er gar nicht Alex, aber weil das Thema psychische Probleme und Therapie immer noch mit einem Stigma versehen sind, will er seinen echten Namen lieber nicht im Radio hören.
Ich war vor Jahren schon einmal in Therapie für ein Jahr und dachte danach eigentlich, dass ich das einigermaßen überwunden hätte. Aber als dann der Lockdown kam und die Corona-Krise und die soziale Isolation, sind all die Probleme wieder so ein bisschen aufgekommen.
Und damit ist Alex nicht allein. Zwar hat das Deutsche Studentenwerk noch keine offiziellen Zahlen, man gehe aber davon aus, dass die Nachfrage bei den psychologischen Beratungsdiensten derzeit höher ist als sonst, heißt es auf Anfrage. Am Studentenwerk in Würzburg ist der Bedarf stark angestiegen. Ähnlich ist die Situation in Erlangen-Nürnberg. Dort arbeitet Dominik Oetzbe-Schönfeld bei der psychotherapeutischen Beratung. Seine Gesprächstermine sind schon bis in den April ausgebucht.
Also tatsächlich, Corona könnte man wie so ein Katalysator sehen für die Problemfelder, die dahinter schon waren.
Nun rufen viele an, weil sie mit dem Lernen nicht vorankommen, Angst haben, die Prüfungen oder vielleicht sogar ihr ganzes Studium nicht zu schaffen. Früher konnten sich Studierende dann einfach mit Freunden treffen, heute sind sie mit ihrer Angst alleine.
Normalerweise hätten die in der Uni gelernt oder hätten in der BIP gelernt. Da wäre es dann so gewesen, die lernen zwei Stunden, dann kommt vielleicht mal Kommilitonin, Kommilitone vorbei, sagt, hey du, wollen wir was essen gehen? Dann geht man mal was essen, geht kurz an die frische Luft vielleicht. Man baut so ganz natürliche Pausen ein, die man selber gar nicht merkt. Während jetzt jede Stunde, die sie nicht lernen, fühlt sich so an, als würden sie Zeit verschwenden.
Das wohl größte Problem, die Isolation. Daheim, allein, am Schreibtisch. Darunter leidet auch Student Alex.
Es ist oft einfach ein harmloser, negativer Gedanke, der es vielleicht auslöst. Das löst dann oft so eine Art Lawine aus oder so ein Strudel, aus dem ich dann nicht mehr einfach rauskomme. Und wenn ich halt in so einem Strudel bin, dann häuft sich ein negativer Gedanke auf den anderen. Und das sind halt meistens sehr selbstkritische Gedanken. Also ich mache mich da dann oft selbst irgendwie fertig.
Und dann kann es manchmal schwer werden, aus dem Bett zu kommen. Weil das Studium momentan seine einzige richtige Aufgabe ist, stürzt er sich da manchmal zu sehr rein.
Wenn ich halt an einem Tag viel vor die Uni schaffe und irgendwie alles richtig läuft, gut läuft, dann ist es auch ein guter Tag. Aber wenn mal was mit der Uni nicht so richtig läuft und weil ich keinen anderen Ausgleich habe, zieht mich das dann natürlich für den ganzen Tag total runter und dann kann ich nichts anderes mehr denken.
Solche Fälle kennt auch Dominik Oetzbe-Schönfeld vom Studentenwerk Erlangen-Nürnberg. Im Beratungsgespräch versucht er dann erst einmal klarzumachen, dass es okay ist, dass die Situation gerade nicht so einfach ist. Und dann wird nach Strategien gesucht, die den Betroffenen wieder Struktur und Motivation geben.
Ganz wichtig ist, dass wir versuchen, sie rauszubringen, gehen sie doch spazieren. Das ist ja eher so für depressive Episoden das Thema. Es macht mir gar keinen Spaß, ich habe keinen Antrieb mehr. Dass man auch daran arbeitet und sagt, okay, kommen Sie erstmal in Bewegung. Das wird am Anfang nicht so viel Spaß machen, aber wissen Sie, das wird besser werden.
Manchen Studierenden empfiehlt er, sich für eine Therapie anzumelden. Auch Alex hat Strategien entwickelt, um aus dem negativen Gedankenstrudel rauszukommen. Jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen, möglichst oft Freunde digital oder auch in echt treffen und sich auch mal bewusst von den Unisachen fernhalten. Außerdem meditiert er jeden Tag ein paar Minuten und geht einmal die Woche in die Gesprächstherapie. Per Videokonferenz, versteht sich. Mit jemand Außenstehenden über seine Probleme reden, hilft ihm sehr.
Mit jemandem über die Probleme zu reden, das hilft Studierenden sehr, haben wir ja eben im Beitrag gehört. Doch an wen können sich Studierende denn wenden, wenn die psychologische Beratungsstelle des Studentenwerks nicht erreichbar oder sogar vielleicht mal überlaufen ist? In den Abendstunden gibt es in vielen Unistädten eine Nightline. Dieses Zuhör- und Informationstelefon ist ein Angebot von Studierenden für Studierende. Johannes, der seinen richtigen und kompletten Namen nicht nennen möchte, ist regelmäßig bei der Nightline Aachen im Einsatz. Ich habe mit ihm über Anrufe von Studierenden in Zeiten des Corona-Studiums gesprochen und wollte auch zunächst einmal von ihm wissen, warum es so wichtig ist, dass die Anruferinnen und Anrufer seinen Namen nicht kennen.
Das ist einerseits ein Schutz für uns, weil die Themen, die da besprochen werden, natürlich auch eine gewisse Brisanz mit sich bringen und das nicht in irgendeiner Form auf uns persönlich zurückfallen soll. Und gleichzeitig nimmt es den Leuten ungemein diese Hemmschwelle, über Themen offen sprechen zu können.
In welcher Stimmung erreichen dich denn die Studierenden? Die rufen ja in den Abendstunden bei dir an. Ist das so ein Zeitfenster, in dem manche Probleme besonders aufscheinen?
Also die Stimmung ist definitiv etwas gedrückter, was auf jeden Fall auch durch die Themen natürlich, die da besprochen werden, in der Natur der Sache liegt. Das heißt, es kann dann im Laufe des Gesprächs natürlich zu einer Verbesserung der Stimmung natürlich auch kommen. Das ist natürlich auch sehr positiv dann. Aber in der Regel ist es natürlich etwas gedrückter, etwas trauriger und etwas reflektierender sozusagen in diesen Abendstunden.
Welche dieser Themen, die Studierende mitbringen, stehen denn so aus deiner Erfahrung jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten unmittelbar auch im Zusammenhang mit dem Corona-Studium?
Ja, also ich glaube, diese Zukunftsängste sind generell sehr präsent. Das heißt, nicht zu wissen, ob die kommenden Klausuren stattfinden, wie das Semester genau weitergehen wird. Das sind, glaube ich, alles ungeklärte Fragen für Studierende im Moment. Der ganze Faktor Einsamkeit, Isolation ist natürlich auch eine Sache, wie das in dem Beitrag schon genannt wurde, sind ja die Leute im Moment eben im Homeoffice und müssen sich selbst ein bisschen stärker organisieren und haben weniger diesen Studierendenalltag, in dem man sich besser integrieren kann.
Bist du dann auch für manche Anrufer und Anruferinnen die erste Stimme oder so der erste Kontakt, den sie am Tag überhaupt mal hatten, außerhalb ihrer Online-Vorlesung?
Das kann durchaus sein. Das habe ich jetzt so im Gespräch noch nie so gesagt bekommen, aber das kann ich mir durchaus vorstellen. Und ich glaube, gerade jetzt auch so in unserer heutigen digitalen Welt sind ja auch Telefonate tatsächlich gar nicht mehr so in. Das heißt, häufig wird auch dann einfach nur mal eine Nachricht geschrieben oder sowas eben ausgetauscht. Und das heißt, so ein wirkliches Telefonat, in dem man wirklich sprechen kann und einem jemand zuhört, ja, könnten dann durchaus mal das erste am Tag gewesen sein.
Kommen jetzt eben Corona-bedingt auch immer mehr Studierende auf die Idee, sich dann bei euch zu melden?
Tatsächlich aus beiden Richtungen sozusagen. Sowohl haben wir einen stärkeren Zulauf von Leuten, die bei uns mitarbeiten wollen. Andererseits merken wir auch, dass auch mehr Leute bei uns anrufen während der Sprechstunden sozusagen. Das ist eigentlich ja relativ klar ersichtlich aus den Statistiken.
Wie reagierst du denn auf die Anrufenden? Also was gibst du ihnen mit? Was kannst du vielleicht auch nicht leisten?
Was wir ja zum Beispiel nicht tun, ist eine Form von Beratung leisten. Das heißt, wir würden da immer verweisen wollen an irgendwelche anderen Stellen. Möglichst natürlich lokal bei uns hier vor Ort. Was wir aber vor allen Dingen leisten können, ist, dieses Ohr zu schenken und den Leuten einfach mal in Ruhe zuzuhören. Das ist gerade auch jetzt in der Zeit vielleicht nicht unbedingt so einfach, weil natürlich jeder so sein Päckchen mit sich rumträgt. Und sobald man vielleicht auch mal mit einer Freundin oder einem Freund dann telefoniert, haben die natürlich auch eine Geschichte, wollen die natürlich auch loswerden.
Wie lang sind dann solche Gespräche?
Die sind unterschiedlich lang, ich würde sagen so im Schnitt so ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde. Einfach auch schon, weil bestimmte Themen natürlich eine gewisse Dauer benötigen, um da überhaupt tiefer einsteigen zu können.
Soweit Johannes, einer von vielen Ehrenamtlichen, die regelmäßig bei der telefonischen Anlaufstelle Nightline Studierenden und ihren Problemen zuhören. Sich mit den alten Abi-Aufgaben auf die aktuellen Prüfungen vorzubereiten, das könnte so einfach und auch so günstig sein, wenn diese Prüfungen für alle umsonst und öffentlich zugänglich wären. Sind sie aber viel zu selten. Und so sind viele Prüflinge gezwungen, sich die im Buchhandel bei den entsprechenden Verlagen zu bestellen und dafür zu bezahlen. Ein gutes Geschäft für die Verlage also. Um das zu ändern, läuft gerade die Online-Kampagne Verschlusssache Prüfung. Einer der Initiatoren ist Bernd Fiedler von der Wikimedia, ein ein gemeinnütziger Verein, der sich für freien Zugang zu Wissen und Bildung einsetzt. Und ich habe ihn gefragt, warum eigentlich ausgerechnet Abi-Aufgaben wie Geheimdienstunterlagen oftmals Verschlusssache sind.
Tja, die Ministerien haben Sorgen, dass sie verklagt werden. In den Abituraufgaben und in zentralen Prüfungsaufgaben werden oft auch Drittmaterialien verwendet und die Ministerien kaufen die Rechte für die Prüfung ein, aber nicht für eine Veröffentlichung. Und deswegen werden viele Abituraufgaben und zentrale Prüfungsaufgaben nicht im Nachgang veröffentlicht. Und das ist natürlich ein Problem für jeden und jede, die das im Nachhinein im nächsten Jahr vielleicht nachgucken will. Was wurde denn letztes Jahr geprüft? Weil diese Sachen nicht online stehen.
Was ärgert Sie daran besonders?
Dass es möglich wäre, diese Aufgaben online zu stellen, und zwar ohne das dritte Material, das ärgert mich. Dass einige Ministerien sagen, nee, das ist uns einfach zu viel Aufwand, wo andere schon gezeigt haben, wie gut das eigentlich funktioniert.
Da sind wir ja schon bei guten Beispielen und schlechten. Liefern Sie uns doch mal eine kleine Übersicht.
Niedersachsen und Schleswig-Holstein tun sich da gerade sehr hervor. Also die haben die Sachen online gestellt, und zwar also die Fragen und die Erwartungshorizonte. Das Drittmaterial, also die Abbildungen oder lyrische Texte beispielsweise, die sind rausgeschwärzt. Aber meistens stehen die Sachen ohnehin woanders online. Und wenn ich den Anfang von einem Goethe-Gedicht sehe, dann finde ich das Goethe-Gedicht auf einer anderen Seite eben auch. Das steht auch da legal online. Aber die Länder sind da ein bisschen vorsichtig. In manchen Ländern kann man gar nicht anfragen. Und das ist ein Problem. Das hat was mit dem Informationsfreiheitsgesetz zu tun und mit der Regierung vor Ort. Und manche mauern komplett. Also es gibt auch ein Bundesland, das dann eben sagt, ja, du kannst die Vorjahresaufgaben für Fach Deutsch von uns kriegen. Das kostet aber 150 Euro Bearbeitungsgebühr. Und da frage ich mich wirklich, welcher Schüler das hat.
Und teilweise sind diese Aufgaben ja auch mit Steuergeldern entwickelt worden. Also warum sollten dann Schüler und Schülerinnen von Steuerzahlern dafür wieder Geld ausgeben?
Alle diese Aufgaben sind voll von den Lehrerinnen und Lehrern des Landes und von den Behörden und von den Instituten gemacht worden. Und ja, alle diese Aufgaben sollten eben entsprechend öffentliches Geld, öffentliches Gut sein.
Also ich kann mich an die Länder wenden. Jetzt haben wir schon Beispiele gehört, wo Länder sagen, wir möchten gerne Geld dafür. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in den Laden zu gehen und dann diese Aufgaben käuflich zu erwerben. Das sei der Vollständigkeit halber auch noch erwähnt, oder?
Das ist richtig. Aber sehen Sie, also wir sind Gesellschaft zur Förderung freien Wissens und bei der Wikipedia beispielsweise, das ist ja so schön. Ich gehe online, ich suche, was ich finde es. Warum ist es bei diesen steuerfinanzierten Inhalten denn nicht genauso? Warum hängt es davon ab, wie viel ich verdiene oder wie viel Geld ich mit Zeitungsaustragen verdiene oder wie viel Geld meine Eltern haben, ob ich mir ein gutes Abitur zusammenkaufen kann oder nicht? Es gibt ja Bücher, die sind sinnvoll und wertvoll und die bieten einen Mehrwert zusätzlich zu den Aufgaben, die vom Land erstellt worden sind vorher. Rein die Aufgaben vom Land, die sollten gratis für alle verfügbar sein. Das ist einfach Bildungsgerechtigkeit.
Wie wollen Sie das jetzt mit Ihrer Kampagne ändern?
Es ist Aufwand, diese Sachen online zu stellen. Es ist aber genauso viel und sogar mehr Aufwand, die ganzen Anfragen, die über unser Portal Verschlusssache Prüfung reinkommen, zu bearbeiten. Und je mehr Anfragen reinkommen, desto mehr lohnt es sich für die Länder, das einfach ein für alle Mal online zu stellen. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Wir haben jetzt inzwischen über 200 solcher Anfragen schon gestellt, allein in diesem Durchgang. Und das lohnt sich.
Können Sie das nochmal ganz praktisch schildern, also wie so eine Anfrage dann läuft?
Bei Verschlusssache Prüfung kann man einfach anklicken, ich möchte für Mecklenburg-Vorpommern, für das Fach Deutsch im Jahr 2017 beispielsweise, eine Prüfung anfragen. Und da wird ein vorformulierter Brief verschickt, da muss man nur seine E-Mail-Adresse eingeben und dann geht das los. Das dauert unter einer Minute.
Das läuft dann so nach dem Prinzip, steter Tropfen höhlt den Stein. Also je mehr Anfragen kommen, desto mehr bauen Sie drauf, dass die Länder einknicken?
So ist es. Dieses Angebot ist vor allem für Schülerinnen und Schüler gemacht, damit sie die Aufgaben, die sie in diesem Jahr brauchen, kriegen. Aber jeder und jede, die auch solche Anfragen stellen, die helfen diesen Schülerinnen und Schülern, diese Aufgaben ein für alle Mal zu befreien.
Sagt Bernd Fiedler von der Wikimedia über die Kampagne Verschlusssache Prüfung. Die soll helfen, dass Schülerinnen und Schüler freien und kostenlosen Zugang zu den Abi-Aufgaben aus früheren Jahrgängen bekommen. Erst musste die Odenwaldschule dicht machen. Demnächst kommt noch das Benediktinerinternat Ettal hinzu. 2010 wurde hier der sexuelle Missbrauch von Schülern publik und sorgte für Schlagzeilen. Im Internat wohnen derzeit nur noch 30 Schülerinnen und Schüler. Auf die Dauer zu wenig für den personellen und wirtschaftlichen Aufwand. 2024 soll der Internatsbetrieb nun schließen. Die Entscheidung für eine endgültige Schließung liege nicht nur an Missbrauchsvorwürfen, sagt das Kloster. Die Zahlen seien schon seit den 90er Jahren zurückgegangen. Ist Ettal nun ein Einzelfall oder geht es anderen Internaten auch so? Vielleicht auch jetzt in der Pandemiekrise? Hat sich Susanne Lettenbauer gefragt und sich für uns einmal umgehört.
Lange Flure, Mehrbettzimmer mit Blick auf den Klosterhof und die umliegenden Berge. In den vergangenen Monaten ist es ungewohnt ruhig hinter den alten Internatsmauern von Ettal geworden. Einige Schülerinnen und Schüler aus China wohnen derzeit im Kloster wegen fehlender Reisemöglichkeiten. Ansonsten Lehre, Distanzunterricht, Homeschooling wie in ganz Bayern. Ab 2024 ist hier für immer dicht.
Die Corona-Pandemie spielt schon für uns eine Rolle, weil das Kloster muss ja den ganzen pädagogischen Bereich selber tragen und bezuschussen. Das ist immer eine ganz große Zuschusssumme.
Erklärt Abt Barnabas Bögle, Leiter des knapp 700 Jahre alten Benediktinerklosters, die überraschende Entscheidung. Die von den Mönchen betriebenen Handwerksfirmen litten ebenso unter dem Lockdown wie das angeschlossene Hotel, die Käserei und die Brauerei, die das Internat mitfinanzierten. Außerdem gingen seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe vor 10 Jahren die Anmeldezahlen drastisch zurück. Auch die Aufnahme von Mädchen und ausländischen Schülern half nicht.
Man muss das Verhältnis sehen. Unsere Schule hat insgesamt, eine kleine Schule, etwa 250 Schülerinnen und Schüler. Und von denen sind lediglich etwa 30 in unserem Internat.
Es sei eine generelle Tendenz, meint der Abt aus Gesprächen mit Kollegen, dass kirchliche Internate immer weniger gefragt sind. Bereits 2016 zeigte eine Umfrage vom Verband katholischer Internate und Tagesinternate VKIT, dass nur 6% der befragten Eltern ein Internat mit kirchlicher Trägerschaft wählen würden. Die Situation sei bundesweit schwierig. Aktuell drehe sich die Lage aber, sagt VKIT-Vorstandsvorsitzender Oliver Nido-Stadek. In Zeiten von Homeschooling und Distanzunterricht fragen immer mehr Eltern einen Internatsplatz an, beobachtet der Leiter des katholischen Internats Schloss Lohburg bei Münster.
Ich habe noch nie so viele Aufnahmegespräche geführt wie aktuell. Und wenn Sie dann mit den Eltern sprechen, dann sehen Sie halt, dass auch Corona da ganz massiv reinspielt. Jetzt erleben wir gerade ein wenig eine gegenläufige Entwicklung, weil die Eltern sagen, die Schulen hier vor Ort bieten ja keinen Unterricht. Die Kinder sind zu Hause. Wir stehen wieder vor dem Problem, vor dem wir früher sozusagen aufstanden. Und jetzt sind Internate wieder Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Ich merke aber auch ziemlich massiv in diesen Gesprächen eine Unzufriedenheit mit dem staatlichen Schulsystem.
Einen ähnlichen Eindruck hat Wolfgang Tumulka, seit 40 Jahren Chef der Münchner Internatsberatung. Noch nie hätte es so viele Anfragen interessierter Eltern gegeben, wie jetzt in der Corona-Pandemie.
Wir haben seit September eine Art Hochsaison, als ob es Zeugnisse geben würde. Wir bekommen eine Unmenge von Anfragen, denn die Internate bieten ja doch ein bisschen Sicherheit, dass wenn auch Wechselunterricht oder auch digitaler Unterricht im Internat stattfindet, aber die sozialen Kontakte, die für unsere Kinder wichtig sind, die finden weiterhin statt unter anderen Voraussetzungen. Sie können natürlich auch Sport machen, sie können in der Werkstatt arbeiten, sie können Musik machen.
Das bestätigt auch der Schulleiter von Schloss Neubeuern bei Rosenheim im Chiemgau. Während alle Lehrkräfte zu Hause blieben, so Carlo Rebecca, seien erstaunlich viele seiner Schülerinnen und Schüler nach den Weihnachtsferien wieder zurückgekehrt ins Internat.
Also wir haben eine ganz lustige Erfahrung gemacht. Das heißt, keine Lehrkraft ist bei uns vor Ort. Die Klassenzimmer sind leer. Wir haben die Lehrkräfte von zu Hause, die dort über Videosysteme und Lernplattformen den Unterricht halten. Trotzdem sind circa 60-70% unserer Internatsschüler ins Internat gekommen. Das heißt, sie haben ganz klar die Möglichkeit gewählt, um nicht allein zu vereinsamen.
Der Fall Ettal könne nicht verallgemeinert werden, heißt es unisono aus der deutschen Internatsszene. Die Pandemie sei durchaus nicht so existenzgefährdend, wie es anfangs erwartet worden war. Im Gegenteil.
Was hat die queere Kampagne deutscher Promis unter dem Hashtag Act Out bewirkt? Das fragt gleich Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.